Der Predigtext steht im Johannesevangelium, und zwar im Kapitel 1. Das ist jetzt der dritte Gottesdienst, die dritte Predigt. Wir wollen durch die ersten Kapitel des Johannesevangeliums gehen. Wir sind sozusagen auf den Spuren von Jesus. Uns geht so ein bisschen wie den Jüngern damals, so Schritt für Schritt Jesus kennenlernen. Wer ist er? Wie hat er sich gezeigt? Wie waren so die Kontakte mit den ersten Jüngern? Und da sind wir mittendrin, Johannes Kapitel 1. Wir sind sozusagen noch dabei, wie die allerersten Jünger Jesus kennengelernt hatten. Am Anfang hatten wir jetzt schon Johannes und dann kam Andreas und Simon Petrus. Und jetzt geht diese Geschichte weiter. Ich lese 1. Johannes Kapitel 1 ab Vers 43. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Also Jesus zieht weiter und beruft Jünger. Und da trifft er diesen Philippus. Und Philippus wird nur kurz erwähnt. Und dann geht es darum, dass Philippus gleich zu seinem Freund geht. Ja, Nathanael war ein guter Freund von Philippus. In der Bibel werden die immer zusammen erwähnt. Und er lädt ihn jetzt auch zu Jesus ein. Super Reaktion. Ja, das Erste, was er macht, ist, seinen Freund zu Jesus einladen. Und er sagt jetzt hier, Vers 45, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Also hier wird deutlich, dass Philippus, aber auch Nathanael, dass die die Schriften kannten. Die kannten das Gesetz Moses, die kannten die Propheten, die waren also irgendwie fromme Leute, die da geforscht haben und die gewartet haben, dass Gott endlich sein Wort erfüllt und diesen Messias sendet. Und jetzt klingt das so richtig überraschend. Also der erste Teil, wir haben den gesehen, von dem die Propheten sprachen, Mose sprach, ja, das war denen klar. Und jetzt kommt das so, du wirst nicht glauben, wer das ist. Jesus aus dem Nachbarort. Ja, so aus Nazareth, der weiß doch die Zimmerei, ne? Der Sohn Josefs des Zimmerer, der ist das. Das wäre so, wie, ich weiß jetzt nicht, wo ihr jetzt alle herkommt, aber sagen wir mal, ihr kommt tatsächlich aus Tharandt, ja, und dann kommt jemand und sagt, du wirst nicht glauben, aus Höckendorf kommt Jesus. Und die Reaktion von Nathanael ist natürlich, was kann aus Höckendorf, ja, was kann da schon Gutes herkommen, das kennt man ja auch so, ne? Ich komme ja aus Bernstadt. Bernstadt liegt in der Oberlausitz, also kurz vor der polnischen Grenze, und neben Bernstadt liegt ein kleines Dorf, das heißt Chemnitz, also nicht Chemnitz-Stadt, sondern das Dorf Chemnitz. Und wir Kinder in Bernstadt, wir wussten immer, aus Chemnitz, das kannst du vergessen, ja, die Jungs aus Chemnitz, die brauchst du dich nicht fernsehen. Ne? Und da muss man überlegen, Bernstadt und Chemnitz, von Dresden aus gesehen, totale Provinz. Ja? Und was machen die Provinzler? Ja, was macht man da? Man überhebt sich noch über einen anderen, um sich sozusagen noch für etwas besser zu halten. Ja? Vielleicht auch sich nach denen da oben anzubiedern. Ja? Man man rollt die Augen über dieselben Themen und Sachen, wenn sie erwähnt werden. Ah ja, ganz schlimm so. Ne? Um deutlich zu machen, wo man steht und dass man das genauso verachtet. Ja? So ein Typ irgendwie war Nathanael. Ich habe das erlebt bis in die niedersten Kreise hinein. Ich bin öfters in der Slowakei unterwegs, so in Roma-Dörfern. Die Roma werden verachtet von den Slowaken. Ja? Das sind Zigeuner, das sind so arme Leute, das sind Diebe und so weiter. Sie werden wirklich verachtet. Ne? Und man geht dann in so ein Dorf rein und im Dorf gibt es nochmal eine Unterscheidung. Oben die Straße, wo so die etwas besseren Häuser stehen und die sind für uns wie Bruchbuden. Ne? Aber unten gibt es das Ghetto. Ne? Das sind die Ställe. Da will man gar nicht wohnen. Und anstatt, dass die Romas jetzt zusammenhalten gegen die Slowaken, die sie sozusagen so niedermachen, wollen die aus der Oberstraße nichts mit denen da unten zu tun haben. Ja? Das ist ja Niedergesellschaft. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und klar, die warteten auf den Messias. Die erwarteten, dass Gott endlich seinen Messias schickt, der nicht bloß irgendwie ein bisschen was Tolles macht, sondern der die Welt wieder in Ordnung bringt. Jetzt kann doch nicht aus dem Nachbarort jemand kommen, der alles wieder ins Lot bringt, der alles wieder gut macht, der uns wirklich weiterhelfen kann. Also das scheint mir mehr als zweifelhaft. Gefährliche Vorurteile, so heißt mein erster Punkt. Gefährliche Vorurteile, denn viele Menschen haben heute immer noch diese Meinung über das Christentum. Ja? Wir könnten sagen, das Christentum kam damals aus Nazareth und heute kommt es immer noch aus Nazareth. Was soll davon Gutes kommen? Also ich habe öfters mal so Spaziergänge gemacht, wo ich dann Leute angesprochen habe auf Gott, auf den Glauben, auf die Bibel. Die Reaktion war dann ganz oft, das habe ich hinter mir. Das habe ich früher mal als Kind, musste ich da hingehen. Da musste ich zur Christenlehre oder Konfirmandunterricht. Aber das hat mir nichts gebracht, das habe ich hinter mir. Ich habe auch schon mal die Bibel gelesen. Das ist alles weltfremd. Ja? Was soll das bringen? Mal ehrlich, für die Situation, die wir heute haben, für die Probleme, die wir heute haben, ja? In unserem Land oder in der Welt, was soll da das Christentum bringen? Es hat doch bisher auch nichts gebracht. Das habe ich hinter mir. Man hat also diese Vorurteile gegen das Christentum, gegen die Bibel. Wenn dann noch die ganzen Skandale dazu kommen aus der Kirche, ja, evangelische Kirche, katholische Kirche, egal wo, wenn man sich noch die Predigten anhört, sagt man sich, was soll ich da noch erwarten? Dann kommen auch die ganzen anderen Vorurteile dazu, zu viel Glauben, zu wenig Wissen, die sind homosexuellenfeindlich, frauenfeindlich, Kreuzkriege, dürfen wir auch nicht vergessen, alle Vorurteile zusammen, ja, was soll da Gutes kommen? Und wir müssen aber eins bedenken, wer das Christentum geringschätzt, der schneidet sich, könnte man sagen, von der Lebensader ab, die ihn mit vielen seiner vermutlich zentralen Werte, die man im Leben hat, verbindet. Luc Ferry, das war der ehemalige Bildungsminister aus Frankreich, ist schon eine Weile zurück, 2002 bis 2004 war er Bildungsminister, er war Philosoph, der sagte Folgendes: Ohne die Lehren des Christentums hätte sich die Philosophie der Menschenrechte, die wir heute alle bejahen, niemals durchgesetzt. Es gibt noch andere Gelehrten aus Indien, Vishal Mangalwadi, der hat sich auch viel mit der Bibel beschäftigt, der ist dann auch zum Glauben gekommen und seine Professoren haben ihm gesagt, was hat das Christentum für Indien gebracht? Unterm Strich nichts. Und hat sich überlegt, ist das wirklich so? Kann das wirklich sein? Und hat sich beschäftigt mit der Bibel, welchen Einfluss hatte die Bibel auf die Geschichte der Menschheit? Es gab ein Buch, das Buch der Mitte, wo dann nur darüber mal geschrieben hat, welchen Einfluss hatte die Bibel. Es ist erstaunlich. Dieser Mann aus Indien, der schreibt, so stellt sich die Frage, warum der Westen solch einen gewaltigen Fortschritt erlebte, während der Rest der Welt stagnierte. Ne? Also Indien war quasi dritte Weltland bis noch vor kurzem und ist es meistens auch immer noch und im Westen ging es irgendwie vorwärts. Ne? Also die Unterschiede sind einfach total krass. Meine nichtchristlichen Professoren begründeten dies zutreffend mit der westlichen Entdeckung der Menschenwürde während der Zeit der Renaissance. Das stimmt. Aber sie lehrten auch, die Humanisten der Renaissance hätten dieses Konzept von den wichtigen griechischen und lateinischen Klassikern übernommen.
also die alten Philosophen, ja,
das halte ich für einen Mythos. Obwohl die Verfasser der klassischen Schlüsselwerke viele edle Werte vertraten, fehlt bei ihnen der Gedanke, dass jeder Mensch von Natur aus einen eigenen Wert und eine eigene Würde hat. Dieser Gedanke hat seinen Ursprung in der Bibel. Also die Menschenrechte kommen nicht von der Französischen Revolution oder vielleicht dann noch von den alten Philosophen, sondern die Menschenrechte, die kommen tatsächlich, haben ihren Ursprung in der Bibel. Wo kommen die heute weit verbreiteten Ideen her, sich um Arme zu kümmern? Oder dass man die Feinde nicht einfach tötet, sondern Frieden mit ihnen sucht? Ich meine, wie zerbrechlich diese Gedanken sind, sehen wir an den Kriegen, ja, wo es dann auf einmal wieder egal ist, Völkerrecht und solche Sachen, völlig egal, kommen wir gleich noch dazu. Aber wo kommen diese Gedanken her, die wir doch alle haben, und wir alle sagen, das ist doch was Edles, was Gutes. Als die Mönche damals im vorchristlichen Europa das Christentum verbreiteten, da hielten die gesellschaftlichen Eliten, die das Sagen hatten, es für eine absolut verrückte Idee, sich um Arme zu kümmern. Da wäre nie jemand auf die Idee gekommen, ja? Das würde gar nicht funktionieren. Die Begabten und die Starken müssen herrschen, die Armen sind für das Leid geboren. Und dennoch hat sich das Christentum in Europa verbreitet und hat Europa revolutioniert. Da kann man sich natürlich fragen, kann man denn diese Werte für richtig halten, ohne an die Bibel zu glauben? Ohne Anhänger des Christentums zu werden? Geht das nicht auch? Es geht sicherlich ein Stück weit, aber es wäre kurzsichtig. Das erste Buch Mose, das erste Buch in der Bibel, da gibt Gott uns schon mal einen guten Einblick, wie es in den Kulturen war vor der Offenbarung der Bibel. Da war es nämlich so, dass der Erstgeborene alles bekam, ja, er sicherte den Platz und den Status der Familie in der Gesellschaft, der Rest musste einfach sehen, wo er blieb. Aber wenn Gott jetzt jemand erwählt hat, gerade im ersten Buch Mose, dann war es fast nie der Erstgeborene. Es war immer der Zweite oder der Dritte oder im Fall von David zum Beispiel auch der Siebte. Ja, Gott geht immer irgendwie einen anderen Weg, auch bei den Frauen. Es waren nie die Frauen, die in hohem Ansehen standen, weil sie viele Kinder hatten, sondern ganz oft erwählte Gott die Frauen, die gar keine Kinder bekommen konnten, denn die waren verachtet damals. Ja? Gott hat schon immer Nazareth erwählt, er ist schon immer über diesen Weg Nazareth gegangen. Und jetzt könnte man sagen, ja schön, Gott liebt Verlierer, Gott hat ein Faible für Underdogs, ja? Und vieles aus der Bibel ist ja auch gut, muss man ja sagen. Aber so vieles in der Bibel ist ja auch so grausam. Und das Grausamste in der ganzen Bibel ist doch, dass Gott angeblich seinen eigenen Sohn ans Kreuz schlagen ließ. Und wir müssen Folgendes bedenken. Die Grausamkeiten, von denen die Bibel berichtet, die sind immer in irgendeiner Weise Folgen der Sünde. Und zwar der Sünde, die der Mensch tut. Und das Kreuz, das ist tatsächlich grausam, aber gerade darin liegt die Grundlage oder das Zentrum des Christentums. Der unsterbliche Gott selbst kam in die Welt. Er wurde Mensch, er wurde schwach, er wurde verwundbar, er ging ans Kreuz. Und er machte das, um die Strafe zu erleiden, die wir für unsere Sünden, für unsere Schuld verdient haben. Dafür, dass die Welt so grausam geworden ist durch unsere Schuld. Dafür, das muss Gott richten. Und Gott hat gesagt, ich werde selber diese Strafe auf mich nehmen, um die Menschen zu erretten. Also Jesus, der Sohn Gottes, opferte sich wörtlich auf aus Liebe. Und diese radikale Selbsthingabe, um stellvertretend für andere zu leiden, um sie zu retten, das ist die Grundlage der christlichen Ethik. Das ist die Grundlage dieser Menschenrechte, dieser Werte, die wir heute meistens vertreten. Und dieses Werk Jesu nennen wir das Evangelium. Also wenn wir an Menschenrechte denken, denken wir nicht immer gleich an das Evangelium, eigentlich kaum. Ich weiß nicht, woran ihr dann denkt, aber das ist die Verbindung. Nur durch dieses Evangelium hatte die Kraft, wirklich diese ganze Gesellschaft, diese ganzen Gesellschaften zu revolutionieren. Ein anderer Pastor, der schreibt dazu, was die christliche Ethik einzigartig machte, war nicht, dass Jesus und die frühen Christen so nette Leute waren, die lauter nette Sachen taten, um die Welt zu einem netteren Ort zu machen. Diese Ideen mussten sinnlos erscheinen, bis man verstand, was die christliche Botschaft über das Wesen der letzten Wirklichkeit sagte. Also worum ging es im Kern? Wenn wir mal im Vergleich die anderen Religionen sehen, anderen Weltanschauungen, die sich ja alle irgendwie unterscheiden, sie haben eine Sache, in der sie übereinstimmen. Wenn du diese Welt zu einem besseren Ort machen willst, wenn du selber in deinem Leben dich verbessern willst, wenn du dein eigenes Leben in Ordnung bringen willst, wenn du irgendwie gut sein willst oder zu Gott kommen willst, egal was. Der einzige Weg dazu ist, du musst deine Kräfte zusammennehmen und du musst etwas dafür tun. Du musst gewisse Regeln und gewisse Rituale erfüllen. Du musst auf eine bestimmte Weise leben. Jede Religion sagt da was anderes, aber du musst was tun, sonst geht's nicht. Willst du die Welt oder willst du dein Leben wieder in Ordnung bringen, dann musst du was tun. Ärmel hochkrempeln und los. Und das Christentum sagt genau das Gegenteil. Jesus Christus kam, um das zu tun, was du und was ich, was keiner von uns hätte tun können. Wir können es auch so sagen, du kannst nicht Gott finden, nur Gott kann dich finden. Also diese ganzen revolutionären, wunderbaren Lehren des Christentums, und das können wir uns heute nicht vorstellen, aber das war damals revolutionär, ja? Fürsorge, Liebe, Hingabe, sie entspringen dem Zentrum der biblischen Botschaft, dem Evangelium, dass sich dieser Christus, dass sich Gott selbst für uns hingegeben hat. Das müssen wir verstehen. Und wir können eben nicht das Haus vom Fundament trennen. Wir können nicht sagen, ja, die Lehren nehmen wir, aber den Rest wollen wir nicht. Denn dann würde irgendwann das Haus einstürzen. Über kurz oder lang würde es nicht mehr halten. Wir sehen das eben jetzt, ne? Wenn es drauf ankommt, dann zählt das Recht des Stärkeren und nicht mehr das Völkerrecht oder irgendwie sowas. Die besten und die schönsten Werte ohne Fundament, die sind angreifbar und vergänglich. Also eine Gesellschaft kann sich vielleicht mehrheitlich auf gewisse Regeln und Werte festlegen, aber wenn es keinen Gott gibt oder wenn man ihn leugnet, ihn ausblendet, dann hat letztendlich ja niemand das Recht, anderen Menschen zu sagen, was ist richtig und was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht. Welche Gefühle oder Ideen sind gültiger? Auf welcher Grundlage? Und das erleben wir heute sehr stark, weil sich unsere Werte eben rasend schnell wandeln. Ja, was den Bereich Sexualität angeht, Familie, Ehe, Kinder oder auch ungeborene Kinder. Ja, also es gibt eine ganz große Lobby, die fordert, dass das Recht auf Abtreibung und dass Frauen ihre Kinder abtreiben dürfen, ungeborene Kinder, dass das ein Menschenrecht wird. Also Werte ändern sich. Wer sagt jetzt, wer Recht hat? Und da kommen natürlich die Menschen und sagen, Moment, wir entwickeln uns aber weiter. Das ist der Punkt. Wir entwickeln uns weiter. Das ist wie mit der Evolution. Wir entwickeln uns weiter und wir entwickeln uns natürlich wohin? Immer nach oben. Aber wer sagt bitte schön, was oben und was unten ist? Wer bestimmt das? Wir fragen uns zum Beispiel, wie Menschen zu solch Grausamkeiten fähig waren, die in der Nazi-Zeit oder unter dem SED-Regime stattfanden. Ich habe ein Buch gelesen von einer jüdisch-christlichen Frau, also einer Jüdin, die war Christ, die hatte einen Mann, einen Juden, der war auch Christ, in Rumänien, Sabine Wurmbrand, ihr Mann hieß Richard, und die wurden erst von den Nazis verfolgt und später dann von den Kommunisten verfolgt, und zwar auch noch viel schlimmer, die haben unmenschliche Sachen erlebt, die wurden gefoltert, was sie berichtet in ihren Büchern, was Menschen antun konnten. Das kann man sich nicht vorstellen. Da schütteln wir den Kopf und sagen, das glaube ich nicht. Das ist sowas von unmenschlich. Wie können Menschen zu sowas fähig sein? Winston Hughes Auden, das ist ein Schriftsteller und Dichter gewesen, Pulitzer-Preisgewinner, der lebte von 1907 bis 1973. Der hat die Tochter von Thomas Mann geheiratet und er war ein Anhänger von Marx und Freud. Und später hat er sich aber dann wieder dem Christentum zugewandt. Und damit hat er sein Umfeld schockiert. All seine Studienkollegen, Professorenkollegen, die waren schockiert. Du kannst doch nicht wieder zurück zum Christentum gehen. Da sind wir doch jetzt wirklich drüber. Das haben wir doch abgehakt. Wie kam es dazu? Nun, die Nazis haben ihn dazu gebracht. Deutschland gehörte zu den gebildetsten Ländern Europas und dennoch kam es zu unsäglichen Grausamkeiten. Und er schreibt Folgendes. Wenn ich überzeugt bin, dass die hochgebildeten Nazis im Irrtum und wir hochgebildeten Engländer im Recht sind, was ist es dann, das unsere Werte bestätigt und ihre außer Kraft setzt? Die englischen Intellektuellen, die jetzt gegen das Böse, das Hitler verkörpert, zum Himmel schreien, die haben gar keinen Himmel, den sie anrufen können. Die gesamte Zielrichtung liberalen Denkens war es immer, den Glauben an das Absolute zu unterminieren. Es hat versucht, die Vernunft zum obersten Richter zu machen. Aber da das Leben nun einmal ständiger Veränderung unterliegt, führt der Versuch, menschlichen Raum für das Halten eines Versprechens zu gewinnen, zu dem unvermeidlichen Schluss, dass ich es brechen kann, wann immer es mir genehm erscheint. Entweder dienen wir den Bedingungslosen oder irgendein hitlerartiges Ungeheuer wird uns irgendeine eherne Regel servieren, nach der man das Böse tun kann. Ja, das ist im Prinzip auch das, was Nietzsche gesagt hat. Und das hat er sozusagen nicht mit Fröhlichkeit, mit Freude gesagt. Ja, Gott ist tot, das war seine Bestandsaufnahme. Die Gesellschaft hat Gott abgewählt. Ja, Gott ist wie tot. Und jetzt zählt das Recht des Stärkeren. Orden, dieser Schriftsteller, hatte sich vom Christentum abgewandt, aber ihm war irgendwie klar, Völkermord oder solche Verbrechen, die sind natürlich falsch. Und seine Suche nach Begründung für diese moralischen Werte, seine unbeantworteten Fragen, die führten ihn dazu, nochmal einen Blick auf Jesus zu werfen. Nochmal auf die Bibel aufzuschlagen. Wir singen heute das Lied von Theo Lehmann, wo feststeht, dass alles im Fluss ist, schwimmt vielen der Glaube mit fort. Gott ist unwandelbar, denn er ist Gott, sei sicher, der Herr hält sein Wort. Also seine Kollegen haben über ihn gespottet und gelacht, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Ja, aber dieser Mann fand Antworten und zwar in der Bibel, im Evangelium, im Glauben. Und jetzt kommen wir zurück zu Nathanael. Der hatte diese Vorurteile, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Der hatte diese Skepsis gegenüber Jesus, aber er suchte nach Antworten. Und so folgte er seinem Freund Philippus. Und das ist im Prinzip das Gegenmittel, ja, gegen gefährliche oder schnelle Vorurteile, die wir oftmals haben, ehrliches Nachforschen. Ehrliches Nachforschen, ein hervorragendes Mittel. Und das führt uns zum zweiten Punkt, schnelle Begeisterung. Im Vers 47, da steht, Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Jesus begegnet ihm sehr freundlich, obwohl er ihn genau kannte. Und jetzt, Nathanael ist verblüfft, er sagt, ja, aber woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Also, der wusste, was hätte ich gar nicht wissen können. Ja, dass ich da irgendwo unter einem Feigenbaum lag. Woher weiß er das? Und sofort sagt er, wow, der muss ja von Gott kommen. Und wir könnten sagen, jetzt müsste Jesus doch wirklich sagen, so schnell kann es gehen. Ne? Jetzt müsste Jesus zufrieden sein. Dieser Skeptiker konnte so schnell überwunden werden. Konnte so schnell eines Besseren belehrt werden. So wünschen wir uns Christen das ja oft. Ne? Da kommen die Leute, die haben alle diese skeptischen Fragen, die haben alle die Vorbehalte gegen das Christentum. Und dann haut man so ein, zwei Sachen raus und dann, boah, wenn das so ist, ja, dann Halleluja. So wünschen wir uns das. Aber interessant, wie Jesus reagiert. Jesus weist Nathanael zurecht, könnte man sagen. Jesus weist Nathanael erstmal zurecht. Ja, Vers 50, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Du wirst Größeres sehen als das. Also eben noch warst du voller Skepsis und jetzt bist du bereit, mich anzunehmen, obwohl ich noch nicht mal angefangen habe zu zeigen, wer ich bin und warum ich gekommen bin. Eben noch hast du die Augen über alles verdreht, was aus Nazareth kam, der über mich verdreht. Und jetzt hast du ein Erlebnis gehabt, eine Erfahrung, eine übernatürliche Sache. Ja, lerne mich doch erstmal richtig kennen. Lerne mich doch erstmal richtig kennen. Was Jesus hier deutlich macht, ist, er hat nichts dagegen, wenn wir nachdenken und wenn wir eine gesunde Skepsis an den Tag legen. Er will, dass wir prüfen, dass wir nachforschen und dass wir ihn dann eben wirklich kennenlernen. Wir sollen Jesus kennenlernen, wie er wirklich ist. Wir sollen wirklich Gewissheit über Jesus bekommen. Vers 51, er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Also Nathanael hatte einen Wunderglauben und einmal so eine Sache erlebt, dachte, wow, das ist ja herrlich. Aber er soll nicht einen Wunderglauben haben, so ein bisschen einen Glauben an übernatürliche Dinge irgendwie, sondern er soll an Jesus glauben. Er soll die Herrlichkeit von Jesus erkennen. Er soll sehen, dass Jesus nicht nur vom Himmel gekommen ist, sondern er soll sehen, dass Jesus, dass mit Jesus der Himmel selbst gekommen ist. Das ist das. Ne? Mit Jesus ist der Himmel gekommen. Das ist dieses Bild, was er hier erwähnt. Jakob hatte diesen Traum der Himmelsleiter. Eine Leiter, eine Treppe, die Himmel und Erde verbunden hat. Um das noch zu unterstreichen, die Engel gehen auf und nieder. Erde und Himmel verbunden. Das, was getrennt ist durch die Sünde. Diese Trennung, dass wir einfach nicht mehr zu Gott kommen können. Das ist wieder verbunden. Das war diese Vision, diese Verheißung, die Jakob hatte. Und jetzt kommt Jesus und sagt, bei mir findet das statt. Ich bin dieser Kontaktpunkt, diese Verbindung. Ich bin diese Leiter zwischen Himmel und Erde. Ich bin der Verbindungspunkt zwischen Himmel und Erde. In mir findet ihr das, was ihr wirklich sucht. In mir werdet ihr das finden, was eure Seele zutiefst benötigt. Jesus sagt sozusagen Nathanael, schau mal, das, wovon dein Stammvater Jakob geträumt hat, das, was Gott ihm dort verheißen hat, das wird in mir erfüllt. Ich lese nochmal einen Vers aus 1. Mose 28, was wir heute schon gehört haben. Da sagt Gott, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Nachkommen geben. Und dann, durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Jesus sagt, das passiert jetzt durch mich. Jetzt werden alle Geschlechter, alle Menschen gesegnet durch das, was ich tue, durch dieses Evangelium. Jesus möchte, dass wir darüber Gewissheit bekommen. Das führt uns zum dritten und letzten Punkt, unerschütterliche Gewissheit. Wahrlich, wahrlich, da steht das Wort Amen, Amen. Also Gewissheit, Festigkeit, Sicherheit, das ist das, was jetzt Jesus dieser Skepsis von Nathanael gegenübersetzen will. Und es ist ziemlich krass, er sagt ja nicht nur, ich bin diese Verbindung zum Himmel, sondern er nimmt jetzt einen besonderen Titel für sich in Anspruch. Er sagt, der Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen. Und das ist ein Titel aus einem anderen Propheten. Prophet Daniel spricht von diesem Sohn des Menschen. Damit ist nicht nur der Messias gemeint, sondern damit ist der König gemeint. Wir könnten auch sagen, der menschgewordene Sohn Gottes. Jesus sagt damit, ich bin Mensch, aber ich bin auch Gottes Sohn. Ich bin Gottes Sohn, der tatsächlich Mensch geworden ist. Ich bin dieser Logos. Wenn ihr euch erinnert oder nachhören könnt, damit beginnt ja das Johannesevangelium. Ja, das Wort wurde Fleisch. Dieser Logos, dieser von Gott kommende Sohn wurde Fleisch. Das ist das, was Jesus dem Nathanael hier mit diesem Begriff, mit diesem Titel sagt. Das sollst du erkennen. Wahrlich, wahrlich. Durch mich wird dir der Himmel offen stehen. Und wo bekommen wir jetzt Gewissheit darüber? Warum können wir wissen, wodurch können wir wirklich sicher wissen, dass Jesus wirklich der Punkt ist, wo Himmel und Erde zusammenkommt, wo wir zu Gott kommen, wo wir das finden, was uns wirklich erfüllt. Im Kreuz, am Kreuz. Das, wo wir sagen, das ist das grausamste Geschehen in der Bibel, das ist der Punkt, wodurch wir Gewissheit bekommen. Die Herrlichkeit Jesu wurde durch seine Zeichen und Wunder deutlich, aber vor allem durch das Kreuz. Also in dem Moment, wo er keine äußerliche Herrlichkeit mehr hatte, sondern voller Abscheu, Schmerz und Erniedrigung war. Dort, wo Jesus auf die Hilfe von diesen ganzen Engeln, von denen er hier geredet hat, die Engel, die wir im Psalm heute gehört haben, wo er auf diese Hilfe verzichtet hat, um das Gericht Gottes über unsere Schuld zu tragen, da wurde Jesus zu dieser Himmelsleiter, zu dieser Verbindung, zu dieser Brücke zwischen Himmel und Erde. Und wenn das zu viel für dich ist, wenn du sagst, das kann ich nicht glauben, dann bitte ich dich an dieser Stelle nicht, all deine Skepsis irgendwie über den Haufen zu werfen und jetzt einfach, ja, einfach glauben, spring rein, so, sondern ich bitte dich ehrlich darüber nachzuforschen. Ich bitte dich sozusagen, Nathanael und den anderen Jüngern hier durch dieses Evangelium Jesus zu folgen und zu prüfen, stimmt das, was Jesus getan und gesagt hat? Und ich sage euch, durch das Wort wird Gott deutlich machen, dass es stimmt. Aber wenn du es glaubst, dann darfst du heute neu erkennen, was Jesus dir verheißen hat. In ihm siehst du den Himmel offen. In ihm hast du nicht bloß einen Blick auf die Herrlichkeit Gottes, sondern du darfst mit ihm verbunden sein. Ja? Wenn Jesus spricht, auf mich steigen die Engel auf und nieder, in mir ist der Himmel da, dann bist du mit Christus verbunden und damit mit dem Himmel verbunden. Auch wenn du jetzt noch Leid erlebst oder Zweifel und Anfechtung, du darfst wissen, Jesus ist bei dir und damit ist der Himmel bei dir. Und deshalb dürfen wir diesen Vers aus Psalm 91, Vers 11 auf uns anwenden. Wir dürfen den als eine Verheißung, als einen Segenszuspruch auf uns anwenden, wo Gott uns sagt, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Amen. Und jetzt wollen wir zusammen antworten mit einem Lied von Theo Lehmer, was ich erst schon erwähnt habe. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume.